NDR Info. Themen des Tages.
Am Freitag hat Israel einen Großangriff auf mehrere Ziele im Iran gestartet. Seitdem sprechen die Waffen zwischen diesen beiden Ländern. Auch heute ein Thema des Tages. Unser Korrespondent berichtet gleich aus Tel Aviv. Die Eskalation zwischen Israel und dem Iran ist natürlich auch Thema beim G7-Treffen in Kanada, das nach der Abreise von US-Präsident Trump zu einem G6-Treffen geworden ist. Fragen dazu gleich an unseren Kollegen vor Ort und an den Historiker und Politikwissenschaftler Ulrich Schlie. Außerdem hören wir, was die EU-Außenminister zur Lage in Nahost zu sagen haben und berichten aus der Ukraine. Die Themen des Tages auf NDR Info heute mit Peter Mücke. Und jetzt bin ich live verbunden mit meinem Kollegen Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Zunächst die Frage, wie ist denn die Lage gerade bei Ihnen?
Wir hatten gerade wieder Raketenalarm. Da heißt es, 8 Raketen seien abgefeuert worden auf Israel. Es gibt eine, die in offenem Feld gelandet ist. Ansonsten weiß man noch nichts über Verletzte. Das hat so ein bisschen den Tag geprägt. In der Nacht war es so, dass es 2-mal Raketenalarm gab. Menschen sind dann eben mitten in der Nacht in Schutzräume und Bunker geflohen. Und auch am Morgen gab es einen Raketenalarm. Der hat offenbar ein wichtiges militärisches Ziel getroffen. Und dann sind da auch 5 Menschen in der Gegend im Norden von Tel Aviv tatsächlich verletzt worden. Also es geht hier noch weiter. Und die Bedrohung ist durchaus noch akut.
Hatten die Menschen in Israel mit solch massiven Angriffen aus dem Iran gerechnet?
Also der Iran gilt hier in Israel als der Endgegner, wenn ich es mal so sagen darf. Natürlich ist die Bedrohung aus dem Iran massiv. 2-mal seit dem 7. Oktober 2023 hat der Iran ja Israel direkt angegriffen mit hunderten Geschossen. Dass aber jetzt die Geschosse für so viel Zerstörung auch sorgen, also direkte Treffer mitten in Wohngebieten, inzwischen 24 Tote, fast 600 Verletzte, das ist schon etwas, was die Leute nicht erwartet haben. Man merkt bei vielen Menschen, dass die immer noch sagen, tatsächlich ist es richtig aus israelischer Sicht, dass man gegen diese iranische Bedrohung militärisch vorgeht. Aber sie werden etwas mürbe, weil es eben auch noch länger dauern könnte und weil das eben das Leben hier wirklich zum Erliegen bringt.
Zunächst sah es ja so aus, als hätte Israel vor allem die iranischen Atomanlagen im Visier. Inzwischen sind die Angriffe ausgeweitet worden. Was ist das Ziel von Ministerpräsident Netanyahu?
Also zunächst mal ging es darum, die iranische Luftabwehr auszuschalten, damit tatsächlich die Flugzeuge, Kampfjets freie Bahn haben im Iran. Jetzt geht es tatsächlich darum, Raketenabwehrbasen zu zerstören, um diese Angriffe, die jeden Tag kommen, tatsächlich zu minimieren. Es heißt jetzt von der israelischen Armee, inzwischen seien 40% dieser Raketenabschussbasen zerstört worden. Das kann man nicht überprüfen, aber das werden wir dann möglicherweise in den nächsten Tagen sehen, wenn die Angriffe weniger werden. Und dann geht es natürlich schon noch um das Atomprogramm. Das ist das große Ziel, tatsächlich zu verhindern, dass das Regime in Teheran tatsächlich in die Hand der Atombombe kommt. Das will man auf jeden Fall verhindern, denn das gilt als existenzielle Bedrohung für den Staat Israel. Und dann wird natürlich noch spekuliert, ob ein Kriegsziel auch noch sein könnte, tatsächlich das Regime gar zu stürzen von außen. Das halten Experten für relativ unwahrscheinlich, dass das gelingt, denn dazu bräuchte man die Menschen im Iran. Aber Israel könnte vielleicht die Voraussetzungen dafür schaffen.
Ganz kurz noch zum Schluss. Es gibt immer wieder auch Überlegungen, den Iran wieder zurück an den Tisch zu holen, was ein Verhandlungsergebnis angehen könnte, was das Atomprogramm betreffen könnte. Wie sind da die Reaktionen aus der israelischen Regierung?
Ich glaube, erstmal ist der Fokus tatsächlich, das Atomprogramm entweder zu zerstören oder um viele Jahre zurückzuwerfen. Das ist das, was man militärisch machen will. Und solange das nicht erreicht ist, glaube ich, lässt man sich da auf keine Verhandlungen ein. Am Ende könnte dann natürlich eine politische Lösung stehen, eine Abmachung, aber eben auf der Grundlage, dass dieses Atomprogramm nicht mehr gefährlich ist für Israel. Das ist, glaube ich, das, was jetzt militärisch erstmal überwiegt. Es gibt auch Politiker, die das sagen. Und tatsächlich wird es dann tatsächlich möglicherweise Verhandlungen geben. Aber das wird bestimmt noch ein paar Wochen dauern, wenn sie denn kommen.
Live aus Tel Aviv Informationen und Einschätzungen von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Die Ereignisse im Nahen Osten sind natürlich auch ein zentrales Thema beim G7-Treffen in Kanada geworden, der inzwischen ja ein G6-Gipfel ist, denn US-Präsident Trump ist in der Nacht abgereist. Unser Korrespondent Georg Schwarte ist nicht abgereist, ist immer noch vor Ort für uns. Mit ihm habe ich vor einer knappen halben Stunde gesprochen und ihn gefragt, wie denn die anderen Staats- und Regierungschefs auf diesen amerikanischen Abgang reagiert haben.
Mit großem Verständnis aus der deutschen Delegation heißt es, natürlich muss der amerikanische Präsident zurück nach Washington. Der Gastgeber Kanada sagt, na klar. Gestern beim Familienfoto stand Trump ja da, ist gefragt worden, was ist denn hier los? Er hat gesagt, Sie sehen ja auch, was ich sehe, wichtige Dinge, big stuff. Ich muss mich kümmern, ich muss sofort zurück nach Washington. Aus der Air Force One hat er dann noch nachgeschoben, wenn der Iran US-Einrichtungen oder Truppen angreift, dann sind die Samthandschuhe weg und dann werden wir sie wunderschön hart treffen. Wir werden wunderschön hart auf sie einschlagen. Das war seine Sprache. Aber wie gesagt, hier großes Verständnis. Und das muss man auch sagen, über die Gespräche davor in der Arbeitssitzung nur Gutes aus den Delegationen. Harmonisch ist gelaufen mit ihm, überaus harmonisch. Er habe sich beteiligt, es habe keinen Eklat gegeben. Insofern, das, was man bisher von Trump hier erlebt hat, das hat allen offenbar dann doch einigermaßen Freude gemacht.
Kein Eklat gilt schon als Erfolg. Was sagt denn der deutsche Bundeskanzler Merz?
Der, wie gesagt, hat erst einmal auch natürlich Verständnis für den amerikanischen Präsidenten, dass der abreist, hat ansonsten auch von harmonischen Gesprächen gesprochen, hat selber ja ein 20-Minuten-Vier-Augen-Gespräch mit ihm gehabt. Der war eben gerade im ARD-Interview hier in Banff, hat gesagt, als er gefragt wurde, wie geht es jetzt weiter auch mit dem Iran? Naja, ob die USA jetzt bunkerbrechende Waffen an Israel schicke, das wisse er nicht. Es gäbe ja immer noch die Möglichkeit für Irans Regierung, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Aber wenn die dazu nicht bereit sind, dann werde Israel den Weg zu Ende gehen, was immer das heißt. Donald Trump selber hat ja gesagt, er habe in keiner Weise versucht, den Iran für Friedensgespräche zu erreichen. Die wissen, wo sie mich erreichen, hat er hier gesagt. Der Iran hätte das Abkommen annehmen sollen, das auf dem Tisch lag. Also das lässt alles nichts Gutes an.
Jetzt galt ja im Vorfeld es gar nicht als sicher, dass man sich überhaupt auf eine Erklärung, eine gemeinsame Erklärung einigen könne zum Israel-Iran-Konflikt. Es hat überraschenderweise doch geklappt. Ist das ein Erfolg für wen?
Naja, das ist eine wachsweiche Erklärung und das ist, wenn man sich das ans Revier heften würde, dann ein kleiner Erfolg für die G7. Donald Trump war erst nicht bereit, das Ganze mitzumachen, denn die Europäer hatten sich vorgestellt, dass in dieser Abschlusserklärung auch steht, man bemühe sich um eine diplomatische Lösung. Trump hat gesagt, diplomatische Lösung, was für eine diplomatische Lösung. Trump will einen Deal und er weiß auch, Israel braucht nicht die G7, Israel braucht die Amerikaner. Und er sagt auch, es geht hier überhaupt nicht um eine Waffenruhe. Und da war ja dann der nächste Eklat in Anführungszeichen da. Denn der französische Präsident Macron hatte gesagt, er begrüße es, dass Trump nach Washington reise, um sich um eine Waffenruhe zu kümmern. Da hat Trump dann gleich mal nachgelegt, gesagt, Waffenruhe, welche Waffenruhe? Emmanuel, der sei ein netter Kerl, aber der liege nicht allzu oft richtig. Der hätte keine Ahnung, warum er nach Washington reise. Emmanuel versteht immer alles falsch. Er sei eben nicht nach Washington zurückgekehrt, um sich um eine Waffenruhe zu bemühen. Er wolle the end. Er möchte das Ende, und zwar das Ende vom iranischen Atomprogramm. Also Breitseite gegen den Franzosen Macron. Ansonsten, was die Abschlusserklärung angeht, ja, es ist das, was auch die Europäer wollten, minus der Passage Diplomatie.
Jetzt ist Trump weg, die Amerikaner also nicht mehr am Tisch, zurückbleiben die verbliebenen G6. Was können die überhaupt noch bewirken jetzt am zweiten Tag?
Naja, heute war der Besuchstag in Anführungszeichen. Es kamen Premiers und Staatschefs aus aller Welt, der Inder Modi, der Brasilianer Lula und vor allen Dingen der ukrainische Präsident Zelensky. Der sitzt hier gleich bei einem Arbeitsfrühstück zusammen mit den G6, mit dem NATO-Generalsekretär Rutte, um über die Ukraine zu reden und hatte eigentlich gehofft, auch in einem Vier-Augen-Gespräch, das war bereits vereinbart, Donald Trump zu treffen. Denn Zelensky hat eine lange Wunschliste. Zelensky hatte die Hoffnung, dass es verschärfte Sanktionen noch einmal gegen Russland gibt. Die werden die Europäer hier heute noch mal verkünden, auf den Weg bringen. Das hat der Brite schon angekündigt. Donald Trump war da gestern skeptisch, hat gesagt, naja, lass die Europäer mal vorangehen. Die haben es ja erst mal nur angekündigt. Für uns, die Amerikaner, würden verschärfte Sanktionen Milliarden kosten. Milliarden, hat er gesagt. Er war da skeptisch. Also es ist ein Ukraine-Tag heute ohne den wichtigsten Akteur. Und das gilt für den gesamten zweiten Gipfeltag hier. Es sind jetzt die G6, aber Donald Trump, er ist der Schlüssel zu allen Problemen auf der Welt, die hier auch heute und gestern auf dem Tisch lagen. Nahost, Ukraine, Handelsstreitigkeit. Da sind es eben die G6, die sich weitgehend einig sind, ohne denjenigen, der eigentlich am Ende den Ausschlag geben würde. Und das ist Donald Trump.
Sie haben es angesprochen, Handelskonflikt. Welche Rolle spielt überhaupt noch so ein ehemals wichtiges Thema wie der Zollkonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt?
der spielt eine Rolle auch auf den Fluren und bei bilateralen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten. Der Franzose Macron hat auch in einer Sitzung, in der ersten Arbeitssitzung darauf gedrängt, hat gesagt, das muss jetzt in ein paar Wochen über den Tisch gehen hier. Wir müssen uns einig werden, das kostet uns alle hier Milliarden. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni, die hatte offenbar sogar dann Pappkarten aus der Tasche gezogen und hat dann Pappkarten hochgehalten und hat die Weltwirtschaftslage anhand dieser Karten erklärt, um über die Zollpolitik zu reden. Der deutsche Kanzler hat offenbar auch mit dem amerikanischen Präsidenten versucht, über Zölle zu sprechen. Der hat ja mit den Briten jetzt einen Deal hier hinbekommen. Trump will Deals, und zwar bilateral. Das kann man hier auf so einem G7-Format natürlich nicht erreichen. Eigentlich war vorgesehen, dass er auch heute noch mit der mexikanischen Präsidentin zusammentrifft. Auch da sollte es um Zollfragen gehen. All das ist jetzt Schnee von gestern. Trump ist weg. Friedrich Merz hat eben gerade hier im ARD-Interview nochmal gesagt, ja, das Zollthema ist wichtig. Er hoffe, dass es da jetzt Fortschritte gebe, jetzt in den nächsten Wochen, spätestens bis zum Sommer.
Soweit Georg Schwarte aus Kanada vom G7-Gipfel. Ulrich Schlie ist Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies an der Universität in Bonn. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Erste Frage an ihn. US-Präsident Trump ist abgereist, aber hat vorher noch eine gemeinsame Erklärung der G7 zum Krieg zwischen Israel und dem Iran unterzeichnet. Ist das vielleicht schon ein kleiner Erfolg?
Wir sind hier sehr bescheiden geworden bei dem, was wir als Erfolg bezeichnen. Es ist ein Erfolg, aber es ist auch Trumps Erfolg, weil er die Sprache durchgesetzt hat, die er in dieser Erklärung haben wollte. Wichtig ist, dass es eine gemeinsame Erklärung mit den Vereinigten Staaten gegeben hat, nachdem Trump schon am Beginn mit seiner Bemerkung zu Putin ja auf, wenn man so will, Krawall zu den europäischen Verbündeten gegangen ist.
Also ist das schon ein Erfolg, möglicherweise mehr, als man erwarten konnte?
Es ist eine Mindestanforderung und wir sollten sie nicht als einen großen Erfolg feiern, weil es das nicht ist. Es zeigt nur, wie schwierig die Abstimmung bei den G7 geworden ist, wie schwierig die Abstimmung mit den Vereinigten Staaten ist und dass wir alles tun müssen, um die Amerikaner auf einer gemeinsamen Linie zu halten.
Wie könnte man das denn tun? Was wäre denn die Voraussetzung? Denn Donald Trump hat sich bisher jedenfalls nicht erwiesen als verlässlicher Verhandlungspartner.
Am meisten zieht bei Trump, wenn man ihm erklärt, dass es in seinem eigenen Interesse liegt. Und so muss es auch beim bevorstehenden NATO-Gipfel darum gehen, ihm ganz klar zu machen, dass es im Interesse der Vereinigten Staaten von Nordamerika liegt, dass sie committed bleiben, dass sie im Bündnis bleiben und dass es nichts bringt, wenn Dissonanzen zu den europäischen Verbündeten und zu Kanada in den Vordergrund gestellt werden. Das ist die gegenwärtige Lage, die wir im Bündnis haben, die wir bei der G7 haben und die alle Absprachen mit Amerika betreffen. Präsident Macron hat ja gerade erst wieder eine Erfahrung damit machen können, dass es dann auch nichts nutzt, wenn man als der beste Freund von Trump gelten möchte, wenn man etwas tut, was ihm nicht gefällt. Und schon ist Macron ins Abseits geraten.
Genau, er ist ja sozusagen per Social Media in die Schranken gewiesen worden von Donald Trump nach seiner Äußerung. Vor diesem Hintergrund, wenn es eigentlich nur noch darum geht, einen einzigen Partner zu bearbeiten, in Einzelbearbeitung sozusagen, welchen Sinn haben überhaupt noch solche Formate wie G7, dass man sich ja eigentlich gemeinsam an einen Tisch setzt, um gemeinsam sich zu committen und eine Lösung zu finden?
In dieser schwierigen weltpolitischen Lage, wenn Sie an die Entwicklungen im Nahen Osten denken, wenn Sie an die Lage in der Ukraine denken und an eine Vielzahl anderer weltpolitischer Probleme, können sich die Staats- und Regierungschefs gar nicht oft genug treffen. Sie müssen sich abstimmen und es ist auch ganz wichtig, die Vereinigten Staaten an Bord zu haben. Die Lage ist schwierig genug und deshalb ist Einigkeit die Stärke. Und wenn diese Einigkeit nicht besteht, dann ist es Schwäche. Und Schwäche heißt dann auch diplomatische Schwäche. Von daher sind diese Treffen, so wenig befriedigend sie im Einzelnen sein mögen, unentbehrlich.
Jetzt war am Rande dieses Treffens auch ein bilaterales Treffen geplant gewesen mit dem US-Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Das ist nun ausgefallen durch diese Abreise von Donald Trump. Welche Bedeutung hat das?
Das hat zunächst die Bedeutung, dass aus amerikanischer Sicht die Entwicklungen im Nahen Osten Vorrang haben. Das ist gegenwärtig die weltpolitische Krise, die voll die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten erfordert. Das hat Trump auch mit seiner Abreise verdeutlicht. Und das Treffen mit Zelensky kann möglicherweise schon in Kürze nachgeholt werden. Zelensky wird auch beim NATO-Gipfel dabei sein. Und wir erleben ja, dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sich nicht so entwickeln, wie Trump das möchte. Auch da gilt der Faktor der Unberechenbarkeit. Und es kann durchaus sein, dass sich der Zorn von Trump, der sich gestern gegen Zelensky und heute gegen Macron gerichtet hat, morgen gegen Putin richten wird.
Sie haben gesagt, Vorrang hat im Augenblick für die Amerikaner der Nahostkonflikt und nicht mehr so sehr der Russland-Ukraine-Krieg. Welche Folgen hat das für die Ukraine, vielleicht aber auch für uns in Europa?
Ja, es wird für die Ukraine nicht einfacher. Je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird es, ihn zu beenden, und desto schlechter wird das Ergebnis für die Ukraine ausfallen. Wir brauchen die Amerikaner für die Beendigung dieses Krieges. Jetzt rächt sich, dass eben in der Vergangenheit hier auch viele Fehler gemacht worden sind. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Stärke der Vereinigten Staaten ausreicht und dass die Einsicht in die Diplomatie vorhanden ist, dass dieser Krieg auf eine Art und Weise beendet wird, der es dem ukrainischen Volk erlaubt, nach diesen heldenhaften Aufbegehren gegen den russischen Eroberer so vom Tisch zu kommen, dass sie eine europäische Perspektive haben.
Und für die anderen Europäer bedeutet das jetzt ein stärkeres Engagement in diesem Konflikt?
Ja, für Europa ist die Schonzeit vorbei. Die Europäer müssen in der Sicherheitspolitik zu einem qualitativen Sprung ansetzen. Es gibt ja schon seit März dazu eine Vielzahl von Erklärungen, aber jetzt müssen den Worten auch weitere Taten folgen. Das Geld ist bewilligt, aber es muss eine entsprechende Strategie her. Und es gibt auch einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die noch einen weiteren Weg zurücklegen müssen als andere.
Sagt Ulrich Schlie, er ist Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies an der Universität in Bonn. In Europa ist man durchaus besorgt wegen einer möglichen direkten Beteiligung der USA am Israel-Iran-Konflikt. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat sich deshalb mit den Außenministern der EU-Staaten in einer Videokonferenz beraten. Über die Ergebnisse berichtet aus Brüssel Sabrina Fritz.
Zypern ist das EU-Mitglied, das geografisch dem Nahostkonflikt am nächsten ist. Rund 250 Kilometer trennen die Insel von der israelischen Grenze. Das Land hat jetzt seine Warn-App in Betrieb genommen, um die Bevölkerung über die Bedrohungslage zu informieren. Auch andere EU-Mitgliedstaaten sorgen sich um ihre Bevölkerung. Die EU hat ihren Bevölkerungsschutzplan aktiviert, so die Außenbeauftragte der Gemeinschaft Kaja Kallas in Brüssel. Dabei unterstützen sich die Länder bei der Evakuierung.
Wir haben Mitgliedsländer, die haben Flugzeuge dafür, andere haben diese nicht. Wir koordinieren das, damit unsere Bevölkerung sicher ist.
Auch Deutschland ist in Kontakt mit Bundesbürgern in Israel. In mehreren EU-Ländern sind bereits Maschinen gelandet, die EU-Bürger ausgeflogen haben. Das Wichtigste sei aber, so Kallas, dass wieder mit dem Iran über sein Atomprogramm verhandelt werde.
Der Iran kann keine Atombombe haben und Diplomatie ist der einzige Weg, um das zu erreichen. Und die EU wird dabei ihre Rolle spielen.
So die Chefdiplomatin der Gemeinschaft. Doch wie genau diese Rolle aussehen soll, bleibt vage. Einige EU-Vertreter haben mit dem iranischen Außenminister gesprochen und ihn aufgefordert, die Verhandlungen fortzusetzen. Der Iran fordert dazu von Israel eine Feuerpause. Schwieriger sind die Signale zu deuten, die aus der Air Force One gesendet werden. Dort hat sich US-Präsident Trump auf seiner Rückreise vom G7-Gipfel in Kanada geäußert.
Sie hätten den Deal annehmen sollen. Ich habe es Ihnen gesagt, macht den Deal. Jetzt bin ich nicht in der Stimmung zu verhandeln,
sagte Trump im Flugzeug. Ob das bedeutet, dass die USA ebenfalls militärisch gegen den Iran vorgehen? Der deutsche Außenminister Wadephul geht nicht davon aus. Die Außenministerin der EU Kallas erklärte, dies würde zu einem noch größeren Konflikt in der Region führen. Sie habe mit dem amerikanischen Außenminister Rubio gesprochen und er habe ebenfalls kein Interesse gezeigt, dass die USA in den Konflikt hineingezogen werden. Seit Jahren versucht der Westen, den Iran davon abzubringen, eine Atombombe zu bauen. 2014 hatte der damalige US-Präsident Obama gemeinsam mit der EU, Deutschland und Frankreich ein Abkommen ausgehandelt. Donald Trump nannte es in seiner ersten Amtszeit einen schlechten Deal und hat es wieder aufgekündigt. Damals sagte Bundeskanzlerin Merkel dazu,
dass wir, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, der Meinung waren, Das Abkommen gegen die atomare Aufrüstung des Iran ist ein Abkommen, das sicherlich Schwächen hat, aber ein Abkommen, zu dem wir stehen sollten. Der amerikanische Präsident hat das anders gesehen.
Die EU-Außenminister haben auch an die katastrophale Lage der Palästinenser im Gazastreifen erinnert, die nicht vergessen werden dürfe. Am Montag bei ihrem nächsten Treffen in Brüssel wollen die EU-Länder darüber entscheiden, ob die Handelsbeziehungen zu Israel verändert werden.
Sabina Fritz berichtete aus Brüssel. Die Menschen in der Ukraine, in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, haben vergangene Nacht einen der schwersten russischen Luftangriffe erlebt. Viele starben in den Trümmern von getroffenen Wohngebäuden. Offenbar setzte Russland auch Streumunition in Wohngebieten ein, was für Experten bedeutet, neben militärischen Einrichtungen war auch die Zivilbevölkerung ein Ziel dieses Angriffs. Florian Kellermann berichtet aus Kiew.
Für die ukrainische Hauptstadt Kiew war die Nacht, gemessen an der Zahl der Todesopfer, eine der schlimmsten seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Besonders russische Raketen, die direkt auf Wohngebiete flogen, hätten viele Menschen in den Tod gerissen, so der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ignat. Russland hat zwei Raketen vom Typ Kinjal vom russischen Gebiet Tambov aus abgeschossen. Eine hat unsere Flugabwehr zerstören können, die andere hat ihr Ziel verfehlt. Außerdem hat Russland 16 Marschflugkörper vom Typ H-101 eingesetzt. Einer davon hat ein Wohngebäude in Kiew getroffen. Furchtbare Bilder, für die man keine Worte findet. Das Gebäude befindet sich im Kiewer Stadtteil Solomjanka. Die Rakete schlug im dritten von 8 Stockwerken ein. Die Explosion war so stark, dass der ganze mittlere Teil des Gebäudes in sich zusammenbrach. Noch am Nachmittag bargen die Rettungskräfte Leichen, die sich unter dem Schutt befunden hatten. Der ukrainische Innenminister Ihor Klemenko. Rund 2000 Rettungskräfte und Polizisten sind allein in Kiew im Einsatz. 200 Spezialfahrzeuge haben bei der Bergung der Betroffenen geholfen. Wir haben Hunde, die nach Überlebenden suchen und Hunde, die speziell für das Aufspüren von Leichen da sind. Die Ermittlungsbehörden haben sehr viel zu tun. Sie müssen alles dokumentieren für Gerichtsverfahren mit dem Anklagepunkt Kriegsverbrechen. Auch 4 Marschflugkörper vom Typ Kinjal, die Russland vom Schwarzen Meer aus auf den Bezirk Saporizhia schoss, konnte die ukrainische Flugabwehr nicht abfangen. Dafür sei der Abstand zum Abschussort und damit die Flugzeit zu gering gewesen, heißt es bei den ukrainischen Streitkräften. Ukrainische Militärexperten gehen davon aus, dass Russland einerseits auf Objekte zielte, die es für militärische Einrichtungen hält. Andererseits habe es aber auch ganz bewusst Wohnviertel ins Visier genommen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko veröffentlichte ein Video, in dem er die Überbleibsel russischer Munition zeigte. Ich bin hier im Ortsteil Nivki. Dort ist eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen. Glücklicherweise ist hier niemand gestorben. Was wir hier Interessantes gefunden haben, diese kleinen, hohlen Kugeln. Sie gehören zur Streumunition, die hier verschossen wurde. Russland tut alles, damit bei den Angriffen möglichst viele Zivilisten sterben. Denn Streumunition ist schlecht geeignet, um präzise militärische Infrastruktur zu zerstören. Sie ist konzipiert, um auf dem Schlachtfeld Infanterie zu bekämpfen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete den russischen Luftangriff als reinen Terrorismus. Die Welt dürfe nicht wegsehen, die Partner der Ukraine müssten eine angemessene Antwort finden. In Kiew werden die Staatsflaggen am Mittwoch für einen Tag auf Halbmast gesenkt.
Florian Kellermann aus Kiew. Das waren die Themen des Tages. Danke fürs Zuhören, sagt Peter Mücke.